Ich folge meinem Traum von einem Europa der Zukunft. Ich spreche mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst. Was mich besonders interessiert, ist das, was uns zu Menschen macht. Unsere Kreativität, Spiritualität und Sexualität. Ich heiße Gabriel Diakowski und das ist die Geschichte unserer Zukunft.
Diese digitale Transformation heißt nicht nur, dass wir alle ein Handy in der Hand haben, sondern wir bauen biologisch jetzt unsere Gesellschaften um und kriegen neue Möglichkeiten, direkt in unsere Evolution einzugreifen. Hey Leute, wie wollen wir damit umgehen?
Das ist Dr. Gerhard Weber. Er leitet das Institut für evolutionäre Anthropologie an der Universität Wien und gilt als Begründer der virtuellen Anthropologie. In einer seiner jüngsten Arbeiten fragt er nach den biologischen Folgen der digitalen Transformation. Sein Fazit: Wir wissen nicht, was wir tun. Dr. Gerhard Weber. Sie gehören zur seltenen Spezies der Anthropologen. Fühlen Sie sich anders?
Ich fühle mich privilegiert mit meinem Job, weil ich bin jetzt über 60, mache das schon mehr als 30 Jahre und mir macht es immer nur Spaß. Und ich glaube, das kann man nicht in jedem Job sagen.
Sie erforschen die Evolution des Menschen. Mhm. Ist da etwa noch so viel ungeklärt?
Da ist wahnsinnig viel ungeklärt, ja. Obwohl wir in den letzten eben 20, 30 Jahren sehr viele Fortschritte gemacht haben über neue Techniken. Und ich gehöre da zu Pionieren in einem Gebiet, das heißt virtuelle Anthropologie, also wo wir dann versucht haben, im Computer mit digitalen Objekten, also indem man sie scannt mit Computertomographie oder Mikrocomputertomographie, indem wir dort dann gemessen haben und hineingeschaut haben und so weiter. Also wir haben die ganze Sache revolutioniert, was das betrifft, aber auch die anderen Techniken, die da dazugekommen sind, wie die Genetik zum Beispiel, die ja heute in unserem Feld überhaupt nicht mehr wegzudenken ist und auch in unserem Department für evolutionäre Anthropologie hier in der Uni Wien jetzt fest verankert ist. Paläoproteomics und so weiter, also diese ganzen Verfahren, die haben uns wahnsinnig viel geholfen und auch die Verfahren, um überhaupt zu einer Fundstätte zu kommen, die sind wesentlich besser geworden. Also angefangen von Satellitentechnologie über Bodenradar und dergleichen, also da hat sich wahnsinnig viel getan. Wir wissen auch jetzt wesentlich mehr, aber es gibt so Kernfragen, die noch ungeklärt sind und die uns, glaube ich, schon alle interessieren, zum Beispiel Neandertaler, kennen die meisten wahrscheinlich, unser nächster ausgestorbener Verwandter und wir moderne Menschen, wie hat sich dieser Wechsel vollzogen? Warum sind die wirklich komplett verschwunden? Das ist eine Frage, die nicht restlos geklärt ist. Was konnten die, was konnten wir, modernen Menschen, die nach Europa kamen, so vor 50.000 Jahren, die anderen waren hier schon seit 200.000 Jahren unterwegs, erfolgreich in einem Gebiet, wo es ziemlich schwer ist zu überleben.
Also wir sprechen. Sie meinen Europa?
Ja, in Europa, in Eurasien, wo es ziemlich schwer ist zu überleben in der Eiszeit. Also wir haben hier harsche Temperaturen, wir haben starke Temperaturwechsel und dergleichen. Also sicher schwierige Überlebenssituation. Da waren die Neandertaler perfekt angepasst, haben das 200.000 Jahre gut hingekriegt. Dann kommt der moderne Mensch und ein paar tausend Jahre später sind die weg.
Hm? Sie spielen auf eine Forschungslücke an, wenn ich richtig recherchiert habe. Ich habe gelesen, wir sind Nachfahren einer Migrationswelle aus Afrika. Da gab es offenbar eine erste, die ist aus irgendwelchen Gründen gut dokumentiert. Man nimmt an, dass die aber in einer Eiszeit geplatzt sind und möglicherweise ausgestorben. Dann gab es eine zweite Einwanderungswelle und wir sind Nachfahren dieser zweiten Welle. Über diese zweite Welle ist aber kaum was bekannt.
Ich würde das noch ein bisschen erweitern, das Bild. Also ich glaube, es gibt viele Wellen, wo wir zum Beispiel gearbeitet haben mit den Israelis. Also ich habe sehr viel mit israelischen Kollegen gearbeitet, weil das dort eine wahnsinnig interessante Gegend ist für uns, weil dort drei Kontinente zusammenkommen, also Afrika, Asien und Europa. Und wenn man also von Afrika raus will, sozusagen in die anderen beiden Kontinente, kommt man zu Fuß, natürlich, dann kommt man notwendigerweise vermutlich durch die Levante. Und wir haben die ersten modernen Menschen beschrieben, die vor 185.000 Jahren Afrika als erste verlassen hatten. Das war ein sehr interessantes Projekt. Also so lange ist das schon her. Bis dahin, also dieses Paper war, glaube ich, 2018, bis dahin dachte man 120.000 Jahre, weil da gibt es auch Funde. Dort in der Levante, aber auch eventuell in Ostasien von modernen Menschen, also wir sprechen da von anatomisch modernen Menschen, also Leuten, die wirklich sehr ähnlich sind wie wir. Wenn die also neben uns sitzen würden in der Straßenbahn, würde vielleicht ein bisschen auffallen, aber nicht sehr.
Die Menschen also von, vor 180.000 Jahren.
Genau, von solchen.
Würden nicht auffallen.
Würden, glaube ich, nicht besonders auffallen, ja. Also wenn der einen Anzug anhat oder so gekleidet ist wie wir, dann würde der durchgehen als normaler, moderner Mensch, ja. Und die waren eben vor 180.000 draußen aus Afrika, die waren vor 120.000 draußen aus Afrika. Wir haben dann eine massive Welle. Und von der können wir als solche sprechen, naja, ungefähr 50.000 wahrscheinlich. Das geht eh immer weiter nach hinten. Früher haben wir geglaubt 40.000, jetzt sind wir bei 50.000. Und da haben wir auch einen Fund beschrieben, der ist 55.000 Jahre und in dieser Zeit gibt es fast nichts.
Sie haben in einer Studie nachgewiesen, dass die Körpergröße von Menschen mit dem Geburtsmonat zusammenhängt. Mhm. Können Sie mir das erklären?
Ja, das ist eine sehr alte Arbeit schon. Also das kommt noch aus, wann haben wir das publiziert? Ich glaube 98. Wir hatten damals Zugang zu sehr großen Datensätzen. Und zwar über die Musterungsdaten vom Bundesheer. Anonymisiert natürlich und nur manche dieser Daten. Aber wir hatten über 500.000 Fälle. Und es gibt generell ein interessantes Phänomen, nämlich die Leute werden im Durchschnitt größer. Oder sind im 20. Jahrhundert im Durchschnitt größer geworden. Einfach deswegen, weil die Lebensbedingungen besser geworden sind. Und Körpergröße, nicht jetzt aufs Einzelindividuum beziehen, aber in einer Population, durchschnittliche Körpergröße, sagt was darüber aus, wie gut es der Population geht. Ja? Also geht's besser, dann werden die größer, geht's schlechter, dann werden die wieder kleiner im Schnitt. Und das ist ein interessantes Phänomen. Und da haben wir uns angeschaut, wie ist das Stadt-Land zum Beispiel in Österreich und nachdem der Effekt aber schon Ende des 20. Jahrhunderts ein bisschen ausgelaufen ist, also gibt es ihn überhaupt noch und so weiter. Und dann sind wir drauf gekommen, da gibt es einen interessanten Effekt, nämlich wenn wir die Leute einfach nach Geburtsdatum anschauen, dann tut sich da auch was. Dazu muss man aber sehr große Stichprobe haben. Es gibt im Schnitt 365,25 Tage pro Jahr und man muss ja jeden Tag füllen mit einem gewissen Kontingent an Leuten. Also mit einer Stichprobe von 500.000 lässt sich sowas tun, mit einer Stichprobe von 5.000 können sie das nicht machen. Und das haben wir dann gemacht und uns angeschaut und da ergibt sich tatsächlich eine Sinuskurve, ja, für die Körperhöhe, wobei die Größten so im März, April auf die Welt kommen, ja, und die Kleinsten dann im Herbst. Und das ist irgendwie erstaunlich. Und dann hat mein Kollege, der Hermann Brossinger, der Mathematiker ist, hat dann verschiedene Zeitreihenanalysen probiert und ist auf eine Periode gekommen von eben 365, irgendwas. Ja. Also was sagt uns das, wenn man irgendwo 365, irgendwas findet? Na, das muss was zu tun haben mit dem Umlauf der Erde um die Sonne. Ne? Mhm. Und damit war klar, dass das irgendwo mit Licht wahrscheinlich etwas zu tun hat.
Sonne.
Was wir nicht sagen können, ja, das muss ich vielleicht auch noch dazu erklären für die Zuhörer. Also der Effekt ist minimal. Ja? Mhm. Bitte keine Sorgen machen für die private Familienplanung. Es ist völlig egal für Sie.
Wie viel ist das minimal?
Wir sprechen hier im Schnitt von einem Unterschied von 0,5 Zentimeter, ja? Zwischen den Großen und den Kleinen.
Ja. Und trotzdem können Sie es nachweisen, obwohl.
Trotzdem können wir das nachweisen, weil wir eben so eine große Menge haben an Probanden. Es spielt für das Einzelindividuum null Rolle, ja. Also ob Ihr Kind dann später 0,5 Zentimeter größer oder kleiner wird, ist wirklich egal. Aber es ist interessant, dass es bei Menschen, der sich ja doch schon ziemlich abgekoppelt hat von natürlichen Rhythmen, dass es da diesen Effekt noch gibt. Also wenn Sie Bauern fragen, die werden Ihnen das bestätigen, ja, mit den Frühjahrskatzeln und den Herbstkatzeln und so weiter, die wissen das. Aber dass es bei Menschen diesen Effekt noch gibt, das ist erstaunlich gewesen. Ja.
Also ist der Nachweis einer Wirksamkeit natürlicher Rhythmen.
Ja.
Auf den
ja. Auf die Entwicklung. Wir können uns nicht genau sagen, was es ist. Und wir können auch nicht genau sagen, ob es praktisch im Mutterleib noch passiert, ja, oder ob es in den ersten Monaten nach der Geburt passiert, weil das ist ja das Einzige, was unterschiedlich ist für diese Leute. Ja. Alle Leute gehen dann 18 Jahre lang durch dieselben Rhythmen, ne? Sommer, Herbst, Winter, Frühling und so weiter. Und die werden ja mit 18 Jahren gemessen im Schnitt, ja, diese Menschen. Also wir haben ja keine Babys gemessen, sondern 18-Jährige, die bei der Stellung waren, vom Bundesheer. Und trotzdem kann man dort zeigen, dass die unterschiedlich groß sind, je nachdem, wann sie geboren sind. Das heißt, das muss damit zu tun haben, mit verschiedenen Verhältnissen, die diese Menschen erlebt haben, in einer Phase, wo das Wachstum noch sehr, sehr schnell ist. Und das ist eben genau am Schluss der Schwangerschaft. Ja? Da passiert wahnsinnig viel an Gewichtszunahme in kurzer Zeit und das Wachstum geht dann auch noch sehr rasch weiter in den ersten nachgeburtlichen Monaten und dann flacht's ab. Ne? Und unsere Idee dazu ist, es muss da irgendwo passieren und da muss diese verschiedenen Lichtverhältnisse etwas triggern mit den Wachstumshormonen oder wir wissen es nicht genau was, dass man am Schluss diesen feinen Unterschied noch messen kann.
Sie leiten auch das Vienna Micro CT Lab. In diesem Lab steht ein ganz besonderes Gerät. Zu diesem Gerät gibt es sogar eine Geschichte. Ich habe gelesen, das kommt aus Hollywood oder ist irgendwie mit Hollywood verknüpft.
Das Gerät ist aus Deutschland. Das hat eine Firma gebaut, die in Hannover ist. Die heißt Viscom. Die haben das Gerät nach meinen Vorstellungen gebaut, weil das Ding ein besonderes Mikro-CT ist, weil es sehr große Objekte scannen kann. Also ein normales Mikro-CT kann so, also ein Zahn oder sagen wir etwas in der Größe von 6-7 Zentimeter scannen. Wir können ganze Schädel scannen und wir können die Strahlung sehr weit aufdrehen, sodass wir auch durch Fossilien durchkommen. Und das ist eine Spezialität, die es damals nicht gab und ich habe dieses Gerät einfach so bauen lassen von dieser Firma, dass wir das alles können. Die Hollywood-Geschichte ist die, wir haben am Eismann begonnen, der Tiroler Eismann. Ist wahrscheinlich jedem bekannt. Und dort haben wir zum ersten Mal begonnen, zusammen mit der Universitätsklinik in Innsbruck, dass wir in die Dinge hineingeschaut haben, weil man kann ja nicht den Schädel des Eismanns studieren, ohne die Mumie kaputt zu machen. Da sind ja Weichteile auch noch drauf. Also haben wir uns mit dieser Technologie beschäftigt und haben dann große Fortschritte gemacht. Und über diese Eismannforschung war es relativ leicht an Forschungsmittel zu kommen. Und wir konnten damals einen Computer bekommen. Wir sprechen von der Mitte der 90er Jahre. Ja. Also da war man froh, wenn man in Bernstein oder Grün einen Monitor hatte und mit Buchstaben arbeiten konnten. Vielleicht manche hatten da schon vielleicht eine Maus und konnten auf einem grafischen Bild. Aber das war alles am Anfang. Und wir haben eine Maschine bekommen, die hieß Silicon Graphics. Das war ein ultraschneller Computer und vor allem mit einer ultraschnellen Grafikkarte in 3D. Und genau das braucht man, wenn man mit 3D-Daten arbeitet. Und diese Maschine konnte finanziert werden über die Eismann-Forschung. Und das war dieselbe Maschine, mit der in Silicon Valley der Jurassic Park ausgerechnet wurde. Also die Dinosaurier. Animationen wurden auf derselben Maschine und wir hatten so ein Ding in Wien. Ja, das war sensationell und also das war so unglaublich viel leistungsfähiger als die PCs, die es sonst gab. Es war übrigens so 10 Jahre später, ja, als das alles natürlich besser wurde im privaten Sektor und bei den PCs, war die Grafikkarte von der Silicon Graphics immer noch aber um Häuser schneller als alles, was ein PC einbauen konnte.
Kennen Sie die Simulationshypothese?
Nein.
Das ist ein Gedankenexperiment von einem schwedischen Philosophen, Nick Boström, Und das ist folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, unsere Nachfahren sind technologisch schon so weit und hochentwickelt, dass sie ein Universum mit einer Menschheit simulieren können. Und das tun sie, um zu schauen, was ihre Vorfahren so gemacht haben, mhm. was sie so gegessen haben, wo sie hingegangen sind, wie sie sich verhalten haben. Sie erinnern mich mit dieser Maschine ein bisschen an diese Simulationshypothese. Können Sie sich vorstellen, dass Sie einen Doppelgänger in der Zukunft haben und dass wir nur eine Simulation sind?
Also damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Keine Ahnung, wie viele Universen es gibt und wie viele Paralleluniversen. Oder wo wir beide jetzt gerade überall unterwegs sind. Jedenfalls kann man nicht drum umhin, dass es diese physische Realität gibt. Und wenn ich mich da jetzt an dem Stuhl anhaue, dann tut's weh. Ne? Und da komme ich nicht drum herum. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, gleich in ein anderes Universum auszuweichen, hätte ich das ja schon gemacht. Da ich die Möglichkeit nicht habe, spielt es ja keine Rolle für mich, ob es gibt.
Ich frage deshalb, weil ich überleiten möchte in ein paar Fragen zur Zukunft, zu unserer Zukunft in Europa. Sie muss sich ja geradewegs nach der Zukunft der Menschheit fragen. Ich habe auch ein Dokument gefunden auf Ihrer Website. Da gibt es zwei der Aussagen, die ich sehr interessant finde, die auch gut zur Sendung passen. Zum Beispiel fragen Sie nach den biologischen Folgen der digitalen Transformation. Mhm. Sie behaupten, dass das gar nicht bedacht wird und dass das gefährlich ist. Können Sie das ausführen?
Also wir haben uns auf einen Weg begeben, wo wir Evolution, die für alle Lebewesen auf diesem Planeten bis jetzt die letzten paar Milliarden Jahre gegolten hat, wo wir diese Evolution schon langsam ausschalten, die natürliche Evolution, und selbst in die Hand nehmen. Indem wir also sehr viele Verfahren entwickeln, wo wir direkt eingreifen können, wo wir aber auch unsere Lebensbedingungen so verändern und auch die Lebensbedingungen vieler anderer Organismen verändern, ja, dass ganz andere Selektionskriterien plötzlich notwendig sind.
Sie unterscheiden ja eine organische Evolution, habe ich gesehen, in diesem Dokument von einer, wie heißt die andere, die wir sozusagen selbst gestalten, wie nennen Sie die? Intentionale, glaube ich.
Genau, wir gehen also in die Richtung einer intentionalen Evolution. Ja? Ich sage nicht, dass wir schon da sind. Im Moment machen wir das eher bautschert, würde ich sagen. Also wir greifen tatsächlich schon ein, zum Beispiel mit dem Kaiserschnitt. Ja? Das ist zum Beispiel so eine Sache, wenn das Baby nicht geboren werden kann, weil der Kopf zu groß ist und nicht durch das Becken passt derjenigen Mutter, dann werden normalerweise beide sterben. Diese Selektion haben wir Gott sei Dank, ja. Nicht missverstehen, ich bin froh, dass wir das können, ja. Aber den haben wir ausgeschalten. Ja. Und da gibt es viele Dinge in der Richtung, die wir machen. Aber es sind ja auch Eigenschaften von Menschen, die vielleicht vor noch 200 Jahren wahnsinnig wichtig waren, wie schnell zu sein, schnell laufen können, stark zu sein, was heben können oder viel Kraft zu haben.
Physische Kraft.
Ja, das spielt ja in ganz vielen Bereichen unseres Lebens hier, also in Europa zum Beispiel und da in Nordamerika, kaum mehr eine Rolle. Es sind ganz andere Selektionsmechanismen, die da eine Rolle spielen. Also kann ich zum Beispiel Monotonie ertragen oder kann ich einsam sein und dergleichen. Das sind doch Eigenschaften, wo wir hingehen, die man vielleicht braucht. Oder kann ich andere Leute beeinflussen über meine Postings am Internet. Ja? Schaffe ich es, dass ich da zu Erfolg komme?
Ist das ein evolutionärer Vorteil?
Das wird man sehen. Also zunächst müssen wir uns einmal alle im Klaren sein, was bedeutet überhaupt evolutionärer Erfolg. Es ist ausschließlich die Währung in der Evolution, sind ausschließlich die Zahl der fortpflanzungsfähigen Nachkommen. Ja? Das ist die einzige Währung, über die wir hier reden. Alles andere sind Umwege. Aber die dienen natürlich dazu. Also es geht darum, dass ich mich erfolgreich fortpflanzen kann und meine Nachkommen wieder sich erfolgreich fortpflanzen können. Also der Maulesel ist zum Beispiel nicht erfolgreich. Das kann man zwar machen, diese Kreuzung, aber der Maulesel ist dann infertil, der kann sich nicht mehr fortpflanzen. Also das wäre nichts. Ne? So, und jetzt wird man sehen, also in unserer Welt muss man vorwiegend Ressourcen heranschaffen, meistens in Form von Geld. Und dieses Geld kann man dann wieder umtauschen in andere nützliche Dinge wie Häuser, oder Kinderbetreuung oder Autos. Altenbetreuung oder Autos, was auch immer. Ne? Also es geht einmal zentral darum, um Geld, und das kann mir dann helfen, erfolgreich zu sein, sozusagen, überhaupt Nachkommen oder mehr Nachkommen als die anderen zu haben, die dann in der Zukunft ja noch da sind. Das muss man mitbedenken. Wir alle haben dieses eine Leben, mit dem Tod ist es vermutlich vorbei. Vielleicht gibt es dann noch irgendwas mit Seele, aber da auf Erden ist es dann mal vorbei. Und das Einzige, was hier noch weitergeht, das sind meine Nachkommen. Ne? Also ein Teil meiner Gene gehen da in die Zukunft. Das ist die einzige Möglichkeit, in die Zukunft zu kommen, wenn wir schon über Zukunft reden wollen. Ne? Mhm. Also aus biologischer Sicht.
Ja.
Und was einem da helfen wird, das war eben vielleicht vor 200 Jahren, wenn ich als Mann jetzt spreche, wenn ich da groß und stark war und tüchtig arbeiten konnte oder vielleicht mich auch durchsetzen konnte in einem körperlichen Konflikt, dann war ich vielleicht erfolgreicher. Nicht? Konnte ich vielleicht 2, 3 Kinder mehr haben als mein Nachbar, der das nicht war, und von den 10 Kindern sind sowieso 5 gestorben und so weiter. Und damit hätte man dann Erfolg gehabt. Und was das heute ist, das kann man aber noch nicht abschätzen. Nicht?
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Ich heiße Gabriel Diakowski und gründe die Geschichte unserer Zukunft als Plattform für einen offenen und ehrlichen Dialog zu unserer Zukunft in Europa. Einen Dialog zwischen den Grenzen, Disziplinen und Generationen. Auf www.dguz.at, DGUZ steht abgekürzt für die Geschichte unserer Zukunft, finden Sie 3 unterschiedliche Abo-Modelle. Vielleicht passt Ihnen ja eines. Die Geschichte unserer Zukunft lebt von Ihrer Unterstützung. Ich freue mich über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Vielen herzlichen Dank und zurück zum Interview. Heißt das, dass Sie sich Sorgen machen, dass die Fähigkeiten, die wir gerade erwerben im Zuge dieser digitalen Transformation, unserer Evolution gar nicht helfen?
Nein, ich sage, wir wissen nicht, was wir da tun, weil wir den Genpool unserer Populationen ändern. Das ist einmal was Wichtiges. Ja?
Mit diesen ganzen neuen Fähigkeiten,
neuen Verhaltensweisen, neuen Lebensbedingungen, wo andere Fähigkeiten wichtig sind oder werden, ja, werden sich andere wir nennen das Phänotyp, ja, also das ist praktisch das Lebewesen, ist der Phänotyp, das andere ist der Genotyp, die haben natürlich was miteinander zu tun. Aber der Phänotyp muss sich in der Umwelt bewähren. Ja. Und es werden sich andere Phänotypen durchsetzen in einer neuen Welt. Und damit wird sich die Biologie unserer Populationen ändern. Das machen wir schon.
Haben Sie ein Beispiel, eine Beobachtung irgendwie, also Postings haben Sie schon erwähnt, Postings im Internet als Fähigkeit? Fragwürdige vielleicht?
Ja, also wenn es mir gelingt, da über irgendwelche Fähigkeiten, die ich am Internet entwickle, ja, ein Star zu werden, dann werde ich wahrscheinlich auch zu Geld kommen, dann werde ich wahrscheinlich auch zu Nachkommen leichter kommen, und es wird mir leichter fallen, die Nachkommen aufzuziehen und denen eine gute Zukunft zu ermöglichen und so weiter. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Oder Musiker zum Beispiel haben es heute wahrscheinlich leichter, ne? Weil wenn ich ein Song schreibe, brauche ich den eigentlich nur mehr aufs Internet hängen, und der könnte einschlagen. Ich weiß, so leicht ist es de facto nicht, da muss man schon noch anschieben, aber zumindest vorher musste ich, was nicht, mit Sony oder wie diese Gesellschaften alle hieß, einen Vertrag machen. Das brauche ich heute nicht mehr.
Finanzmathematik. Das sind Leute, die sind wahrscheinlich, die haben, kommen, glaube ich, schnell und gut zu Geld.
Vermutlich.
Ja, sind das evolutionäre Gewinner?
Ja, das weiß ich nicht. Ob die dann auch noch zur Fortpflanzung kommen oder ob sich die mit so vielen Drogen und anderen Dingen ablenken, dass sie gar nicht bis zur Fortpflanzung kommen. Ja? Aber ja, wenn sie es alles unter einen Hut kriegen, ja, dann sind sie erfolgreich. Was ich nur sagen will, ist, wir haben eine Welt geschaffen, in der wir wahnsinnig viele Dinge aus der unbelebten Natur in unser Leben integriert haben. Ja? Also vorher gab es Natur, das, was ich am Leibe hatte, das war es. Ja? Oder mein Leib war es eigentlich noch weiter davor. Und da waren Menschen, unsere Vorfahren, also Australopithecinen zum Beispiel, sind unsere weiten Vorfahren, also vor Millionen Jahren, ja. Die konnten eigentlich nicht viel, wenn man sie vergleicht mit anderen Lebewesen. Die hatten keine langen Eckzähne mehr, ja, um sich zu verteidigen. Die konnten nicht schnell laufen. Ja. Da war die Zweibeinigkeit gerade einmal erfunden. Die waren nicht flott unterwegs. Ja. Warum haben sich die durchgesetzt? Eigentlich waren die super schwach in einer Umgebung, wenn man sich jetzt afrikanische Landschaft vorstellt, ja, mit Hyänen und Löwen, Geparden, Elefanten, Hippos und so weiter, waren die eigentlich nicht sehr wehrhaft oder ja, nicht sehr kompetent, sich zu verteidigen. Selbst der Pavian, ja, war besser dran mit seinen riesen Eckzähnen. Was hat die befähigt zu überleben? Ich denke, es ist etwas, was im Kopf liegt. Es ist die Gehirnentwicklung, die war schon ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen vorangeschritten, wenn man sie vergleicht mit dem, was mit heutigen Schimpansen, Gorillas und so weiter, ja, hatten die ein bisschen mehr Gehirn. Und es muss was Soziales gewesen sein. Ja. Also diese Wesen relativ schutzlos in einer Umgebung, die in der man wirklich aufpassen muss, ja, dass man nicht unter die Räder kommt, die haben das wahrscheinlich geschafft, weil sie miteinander etwas getan haben, als soziale Wesen. Und ich glaube, daher kommt auch unsere Eigenschaft. Wir sind wahnsinnig soziale Wesen als Menschen. Ja. Das gehört zur größten Folter, wenn man jemanden isoliert für längere Zeit, wenn er mit niemandem reden kann und so weiter. Und wir brauchen einander, wir lernen voneinander. Ich denke, das ist eines der ganz wesentlichen Charakteristika von Menschen. Natürlich haben wir übers Internet jetzt etwas geschaffen, zum Beispiel, wo wir noch mehr kommunizieren können. Aber so richtig im Griff scheinen wir es noch nicht zu haben. Ja?
Also es macht uns nicht wirklich sozialer, obwohl es,
ich weiß nicht,
in der Bedingung eigentlich, also eigentlich gehört es zum Netz, dass man sich
vernetzt. Ja, aber wir sehen doch diese ganzen Auswüchse, dass die Leute gerade im Internet dann plötzlich sozusagen die Sau rauslassen, was sie nicht tun würden, wenn dieser Mensch vor ihnen stehen würde. Ja, wenn man da schon noch einen gewissen Respekt, eine gewisse Höflichkeit behält, ja, wenn dieser Mensch vor einem steht und am Internet glauben die Leute, sie können jetzt alles raushauen, was geht. Also im Moment trägt es nicht, glaube ich, wesentlich dazu bei, dass wir sozialer werden, denn wenn Sie ein paar jungen Menschen zuschauen, die miteinander in ein Lokal gehen, da muss ich sagen, da haben wir vor 30 Jahren mehr miteinander geredet. Ja.
Aber müssten Ihrer Meinung nach solche Gedanken zum Beispiel in die Gesetzgebung einfließen oder zumindest in die Gespräche, die sozusagen diese Entscheider, jetzt sagen wir mal EU, dass da sozusagen auf dieser Ebene über solche Sachen.
Wir ändern eben erstens die Biologie und unsere Populationen und zweitens, es ist im Moment noch nicht erlaubt, aber haben wir bereits jetzt technisch die Möglichkeit, direkt ins Genom einzugreifen. Ja? Das heißt, wir werden eines Tages, also da bin ich sicher, das wird sich nicht ewig halten, dieses Tabu. Ja, da gibt es diesen einen Chinesen, der das einmal probiert hat, der ist dann verhaftet worden und war der Buhmann der ganzen Welt. Okay, der hat das einmal gemacht. Seither ist es offiziell verboten. Ob sie in irgendwelchen Labs trotzdem gemacht hat, wissen wir nicht. Aber eben evolutionären Maßstäben denken wir langfristig. Also 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre sind gar nichts, ja, für mich. Und eines Tages wird man ins Genom eingreifen. Und da müssen wir uns dann die Frage stellen, wer entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist. Ja? Weil wir dann unsere Evolution eben ganz direkt selbst in die Hand nehmen.
Wer sollte das entscheiden?
Haben Sie ja, genau. Wer sollte das entscheiden? Wir müssen Mechanismen entwickeln. Wir haben dafür nichts entwickelt. Ja? Wir kommen ja nicht einmal offensichtlich mit unseren Demokratien zurecht im Moment. Das entgleitet uns auch im Moment ein bisschen. Da hatten wir schon bessere Zeiten. Da müssen wir jetzt einmal versuchen, das zu reparieren. Mechanismen zu entwickeln, wo wir gemeinsam als Menschheit entscheiden, welche Menschen sollen denn eigentlich diesen Planeten bevölkern, indem wir ins Genom eingreifen, und das werden wir machen, eines Tages, ist noch viel schwerer. Ja?
Glauben Sie, dass die Amerikaner gerade die Vorarbeit dazu leisten?
Na, wenn ich sie mir halt anschaue, glaube ich nicht.
Aber das, sie versuchen.
Technisch.
Also, ja, technisch
und mit ihrer. Technisch natürlich, weil die dort wesentlich mehr können, also tun dürfen in den Labors, als man das bei uns in Europa darf. Ja? Also natürlich, ich weiß aber nicht, was sich zum Beispiel in China und in Russland abspielt, weil dort wird man sehr wenig dreinreden lassen müssen, aufgrund ethischer Überlegungen, wenn man Forscher ist. Ja. Also da könnte man schon vorstellen, dass in Russland, in China und in den Vereinigten Staaten allerhand passiert schon in dieser Richtung. Das ist aber nicht das, worüber ich spreche, dass wir das technisch in den Griff kriegen, da ist kein Zweifel, das haben wir eigentlich fast heute schon im Griff. Ja. Das ist nicht mehr so weit. Aber wir müssen doch zu einer Möglichkeit kommen, wo wir verhandeln als Menschheit, was wir wollen. Weil das kommt dann zu wirklich unguten Dingen. Ja? Also wo vielleicht gewisse Menschen gezüchtet werden, die eben für die noch nötige schwere körperliche Arbeit da sind, aber sonst nur ihr Kreuzel bei der richtigen Partei dann machen. Ne? Das wäre wünschenswert aus einer Politikersicht. Und dann habe ich eine Handvoll Leute, die nur wirklich kreativ denken, weil mehr brauche ich gar nicht. Ne? Und so, also dann wird das alles schön regierbar und so weiter. Wollen wir als Menschheit das haben? Ja? Und was machen wir, damit das nicht passiert? Aber das sind alles, das ist Zukunftsmusik. Was ich sage ist, wir müssen anfangen, jetzt anfangen, uns einmal dessen bewusst zu werden. Und da habe ich eben in diesem Artikel, den Sie erwähnt haben, gesagt, dass die großen Agencies wie die EU, die OECD oder die US-Regierung in ihren Dokumenten über digitale Transformation, AI, KI, nicht einmal einen Funken an Gedanken darüber verwendet, was passiert biologisch. Das ist der wirkliche, echte Kern unserer Menschheit. Ja? Das andere sind diese Gedankenwelten, die für uns notwendig sind, unsere Kultur, aber das andere ist die biologische Grundlage und die verändern wir gerade. Und wir sollten irgendwann anfangen, darüber nachzudenken oder uns zumindest bewusst werden, was wir da tun.
Ich habe jetzt eine philosophische Frage. Also ich habe den Eindruck, dass wir uns selbst an unserem technologischen Fortschritt messen. Wir sagen ja zum Beispiel, wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln uns höher. Jetzt stellen Sie gerade in Frage, ob diese künstliche Welt, die wir uns erschaffen haben, ob die uns eigentlich dazu befähigt, zu überleben. Mit den Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir in dieser Welt erwerben. Ist das dann überhaupt, also passt diese Realität, die Sie jetzt da beschreiben, ist das überhaupt noch Fortschritt?
Naja, da müssten wir definieren, was Fortschritt ist. Aber was ich auch in diesem Paper anführe, ist, dass wir eigentlich in eine Entwicklung gehen, wo wir gar keine biologischen Menschen mehr haben werden oder brauchen. Sozusagen, also um ein Bild zu verwenden, der Terminator ist gar nicht so weit weg. Ja? Was wir nämlich sehen, ist, dass wir immer mehr abiotische Hilfsmittel in unser Leben einbauen und damit auch in diese Richtung der intentionellen Evolution gehen, dass wir das Natürliche immer weiter und weiter zurückdrängen. Der nächste logische Schritt ist einfach, dass wir Maschinen bauen, die Maschinen bauen. Oder AI bauen, die AI baut.
Das passiert
schon. Das ist richtig. Es steht noch in den Anfängen, ja. Also wirklich toll gelingt das noch nicht, aber lass uns dem Ganzen noch 100 Jahre geben. Also wenn man darüber nachdenkt, was vor 100 Jahren war und was jetzt ist, dann brauchen wir wahrscheinlich gar keine 100 Jahre, ja. Dann vielleicht brauchen wir nur 20 Jahre oder 30. Aber manchmal gibt es Rückschritte, wie das selbstfahrende Auto hat sich Google auch einfacher vorgestellt, als es jetzt, oder der Tesla einfacher vorgestellt, als es wirklich ist. Aber lass uns 100 Jahre sagen. Dann wird es Maschinen geben, die Maschinen bauen und damit wird ja der Mensch dann obsolet. Er kann vielleicht die Kontrolle behalten, das wird auch schwierig, weil das Ganze ja nicht nur im Physischen stattfindet, also eine Maschine schraubt eine andere Maschine zusammen und die macht dann irgendwas, sondern das passiert ja auch in der Software. Und das heißt, wenn die KI so weit ist, dass sie neue KIs entwickeln kann, wo wir jetzt schon nicht verstehen, wie die KI wirklich funktioniert, ja, wir wissen es nicht, wie macht die das eigentlich? Wir wissen nur, dass es funktioniert. Dann kann man sich vorstellen, dass uns das leicht entgleitet, wenn eine KI baut. Da werden wir überhaupt nichts mehr wissen. Ja? Und was die KI dann will, wird eine andere Sache sein. Und wie sehr unser Leben dann davon abhängig ist, was Computer steuern. Und da darf man gern pessimistisch sein, wenn wir in die heutige Welt schauen. Der Blackout ist ja mittlerweile etwas, wo eigentlich jeder glaubt, das wird passieren. Vielleicht passiert es auch wirklich einmal. Und wenn bei uns der Strom ausfällt, dann ist Schicht. Also da sterben dann wirklich Leute. Nicht nur im Krankenhaus, es gibt kein Benzin, es gibt keinen Strom mehr, vielleicht für 14 Tage, vielleicht für einen Monat. Es gibt dann keine Lebensmittel mehr und so weiter. Also da sind wir wirklich, wirklich tief im Physischen wieder drin, ja? In der Biologie drinnen. Die wird dann betroffen. Und diese KI-gesteuerte Welt, wie sehr die dann den Menschen beeinflussen wird oder beeinflussen kann, wahrscheinlich sehr, das wird nur interessant und was dann passiert. Aber wir laufen dorthin, ja, wenn wir es nicht abstoppen oder unter Kontrolle behalten.
Es gibt Befürworter einer Aufhebung der Grenzen zwischen Maschinen und Menschen. Die sagen, es ist einfach alles Lebewesen, das ist ja von uns geschaffen, es ist auch ein Lebewesen.
Ja.
Das heißt, es gibt diese Unterscheidung, wie Sie sagen, zwischen biologischem, also organischem und anorganischem Lebewesen, gibt es gar nicht. Glauben Sie, dass diese Denkweise zu weit geht?
Ja, das geht für mich schon zu weit. Man darf eines nicht vergessen, alles, was wir in der Biologie, also in der Natur da draußen sehen, hat wahnsinnig lang Zeit gehabt, getestet zu werden. Ja, das sind lauter Erfolgsmodelle. Jeder, der uns jetzt zuhört, ist ein Erfolgsmodell. Wir zwei sind ein Erfolgsmodell. Sonst säßen wir nicht hier. All die vor uns über Hunderttausenden, Millionen Jahre haben es geschafft, sich erfolgreich fortzupflanzen. Sonst säßen wir nicht in diesem Sessel hier. Ja? Das war lange Zeit, die zur Verfügung stand, zu testen. Ich habe zuerst gesagt, der Phänotyp. Ja, jeder von uns ist ein Phänotyp, das, was aus den Genen geworden ist. Dieser Phänotyp steht immer auf dem Prüfstand. Und da wird auch ganz fleißig gestorben in der Evolution. Das ist etwas, was wir nicht so gerne mehr hören, nicht so gerne haben natürlich in unseren Gesellschaften. Wir versuchen das zu verhindern, wo es nur mehr geht. Aber eigentlich wird in der Evolution ganz fleißig gestorben.
Wird mehr gestorben als gelebt?
Das kann ich nicht sagen, aber weiß ich nicht, da habe ich keine Zahlen dafür, aber es wird ganz viel produziert, das ist ein Wesen der Evolution und einiges davon setzt sich durch und das andere stirbt ab. Das Problem, das wir mit unserer Technik haben, ist, dass wir viel zu geschwind sind. Ja? Wir sind viel zu geschwind beim Entwickeln, wir haben überhaupt keine Zeit, das Ganze mehr zu testen. Ja? Wohin führt das überhaupt? Wie funktioniert es? Wie ging es noch besser? Wie ging es noch effizienter und so weiter? Ja? Also wir haben da jetzt mit dem Auto herum experimentiert, weiß nicht, 130 Jahre oder 150 Jahre. Ja? Jetzt sind wir da gelandet, jetzt fährt es dann schon mit 3 Liter herum. Hätten wir das am Anfang gewusst, hätten wir uns viel erspart. Ne? Aber das war eben auch eine Art Evolution, ne, die da stattgefunden hat. Und so gibt es wahnsinnig viele Techniken, die werden rausgehaut am Markt. Meistens funktioniert das auch eh nur halbert, ja. Der User ist dann noch eigentlich der Beta-Tester von dem Ganzen. Aber es beeinflusst unser Leben. Und das ist das, was in der Technik passiert. Es wird zu wenig getestet, überlegt, es geht zu schnell. Und da könnten die Maschinen natürlich schlauer werden. Also Maschinen, die Maschinen bauen, könnten vielleicht schneller simulieren, besser simulieren und sozusagen diesen Evolutionsprozess schon mal 10.000 Jahre hochrechnen, ja, der dann viel zu komplex ist für uns. Wir schaffen das einfach nicht mehr, aber eine Maschine könnte das. Und dann sagen, okay, Version A, B, C können wir vergessen, weil in 9.633 Jahren führt es zu diesem Kollaps. Vergessen wir das. Es wird wie ein Schachspiel, ein großes. Ja. Aber die Version H, die können wir machen, die funktionieren. So könnte das vielleicht funktionieren.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie würden Sie denn wünschenswerte menschliche Eigenschaften der Zukunft definieren?
Gar nicht. Ich würde mir das nicht anmerzen.
Empathie zum Beispiel.
Ja, gehört für mich persönlich jetzt natürlich in das Set hinein. Aber ich bin ja nur einer. Ja? Man muss dann überlegen, was muss diese Menschheit zu diesem Zeitpunkt können und was wird sinnvoll sein. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn überhaupt nie Einzelmeinungen da erzählen, sondern wir müssen das als Kollektiv machen und überlegen, wie eine Menschheit, wenn wir dann tatsächlich das vielleicht in die Hand nehmen, diese Menschheit zu gestalten, ja, welche Eigenschaften da notwendig sind und günstig sind. Aber das ist kein Prozess, den ich mir jetzt überhaupt schon vorstellen kann. Wir müssen überhaupt mal anfangen, solche Foren oder Mechanismen oder ja auch in der Politik irgendwas zu entwickeln, wo wir dafür dann bereit sind. Ja, im Moment sind wir es ganz sicher nicht. Mhm. Weil im Moment macht der Schnellste mit dem meisten Geld einmal irgendwas, damit er noch schneller reicher wird. Das ist unser Prinzip. Ne? Das ist kein gutes Prinzip für das, was ich meine, wo wir hin müssen. Ja? Aber ich habe jetzt auch keine Patentlösung an der Hand, wie wir dorthin kommen. Was ich sage, und ich glaube, das kann ich sagen, ist, wir müssen mal anfangen, uns im Kollektiv dessen bewusst zu werden, was da gerade abgeht, und dass wir in so eine Richtung miteinander gehen müssen, wo wir Vorstellungen entwickeln, ja, wie wir damit umgehen. Wir haben da nicht einmal ein bisschen Awareness geschaffen, ja. Ich war mal eingeladen vor ein paar Jahren zu einer Eröffnung von Digital Austria, und da waren Politiker und Wissenschaftler und alle waren super gehypt, was da jetzt passiert mit Digital Austria. Und ich hatte die Gelegenheit, mit der damaligen Wirtschaftsministerin one-on-one nur 2 Minuten zu reden und habe versucht, dieses Thema aufzubringen. Die hat nicht einmal verstanden, wovon ich spreche. Und das war die Wirtschaftsministerin. Also dort gehört das eigentlich hinein, dieses Thema dann auch. Also wir müssen langsam beginnen, diese Awareness aufzubauen. Ja? Hey Leute, diese digitale Transformation heißt nicht nur, dass wir alle ein Handy in der Hand haben und chatten, sondern wir bauen biologisch jetzt unsere Gesellschaften um und kriegen neue Möglichkeiten, direkt in unsere Evolution einzugreifen. Hey Leute, wie wollen wir damit umgehen? Ja, diese Awareness müssen wir überhaupt noch beschaffen, und dann können sie vielleicht sinnvolle Strukturen herausbilden, die helfen, damit umzugehen.
Herr Weber, ich wünsche, dass Menschen wie Sie mehr Gehör finden. Vielen Dank fürs Kommen und danke fürs Interview.
Ja, gerne, und danke für die Einladung.
Ich hoffe, wir konnten Sie inspirieren, und bis zum nächsten Mal.